Der Geruch vom belgischen Kuhfladen liegt noch in der Nase, die Unterarme sind noch ein bisschen taub und die After-Race-Fritten haben wie immer geschmeckt. Während Paul nach seinem frühen Rennende bei der EM in Hoferlise fast direkt zur Sauerland-Rundfahrt gefahren ist, ist Simon die Woche ruhiger angegangen. Er hatte Muskelkater in den Augen und ist ins Laufgame eingestiegen. Interessant, das später zu hören. Warum sich die Teilnehmerinnen im Frauenrennen gefühlt haben, als wären sie Slalom durch die Warteschlange vom ZDF-Fernsehgarten gefahren, und wie es Simon und Paul in den Ardennen ergangen ist, erfahrt ihr heute. Der Besenbahn-Gravel rollt geschmeidig wie immer auf Schwalbereifen. Hallo Simon und Grüße ins, ins schöne Tübingen?
Ins sehr schöne Tübingen, ins wunderschöne Tübingen. Also es ist fast die Entdeckung des Jahres, würde ich sagen, für mich. Liebe Grüße an alle, die hier wohnen dürfen.
Das ist ja bei Stuttgart, richtig? Oder um Stuttgart, oder wie?
Ja, so südlich von Stuttgart, genau. So genau zwischen Schwäbischer Alb und Schwarzwald. Ich musste auch erstmal schauen, was die Schwäbische Alb überhaupt ist, aber es steht hier überall und anscheinend, da hat mich dann jetzt auch ein Kumpel, der von hier kommt, belehrt, dass das so die Ausläufer sind, aber es ist wohl so das Tor zur Schwäbischen Alb.
Ja, also Tübingen kenne ich ja hauptsächlich von Markus Lanz, wo da immer ein gewisser Bürgermeister sehr oft rumsitzt und kontroverse Dinge sagt. Genau, daher kenne ich es. Und ich glaube, Metzing, das Outlet-Center, was ja auch berühmt ist, wenn man gerne einkaufen geht, ist da auch irgendwo in der Nähe.
Genau deshalb sind wir auch nur hier in den Urlaub gefahren,
tatsächlich. Boris Palmer mal die Hand zu schütteln und nach Metzing zu gehen.
Richtig. Der ganze Kofferraum ist voll mit Designer-Klamotten und eine Autogrammkarte von Boris Palmer ist auch dabei. Alles erreicht. Mal Real Talk. Extrem geile Fahrradinfrastruktur, also das, was man so von Münster kennt, ne, oder auch so ein bisschen Freiburg kennt, ist hier halt auch irgendwie am Start. Und es ist eine echt wunderschöne Stadt, also sehr, sehr cool. Und auch zum Radfahren hier drumherum echt ein kleiner Geheimtipp, wenn man so einen Kurzurlaub verbringen möchte. Sehr, sehr schön hier.
Okay, nice. Ja, mein bester Freund hat meine Zeit lang in Stuttgart gelebt. Da war ich da auch ab und zu zum Radfahren. Das war aber eher noch die Zeit, wo man Kaltgetränke genossen hat nach dem Radfahren und dann noch länger unterwegs war. Von daher, ich bin gar nicht so weit gefahren in der Gegend, aber ja, ich kenne das halt so vom Durchfahren, wenn man mal irgendwie Richtung Süden fährt, muss schön sein. Und generell, bei Deutschland habe ich es auch festgestellt wieder, so gibt es schon schöne Flecken in Deutschland, die man gar nicht so kennt, die man so unterschätzt. Und da gehört Tübingen und Region jetzt halt auch dazu.
Auf jeden Fall, genau.
Wie geht's dir sonst?
Boah, ganz gut eigentlich. Also es ist, der Sommer macht hier so ein kleines Comeback und ich bin auf jeden Fall hier gut am Schwitzen. Ich sitze im Wohnmobil und das Ding ist so ein halb Gewächshaus, halb Aufnahmestudio. Ich glaube, Fabi freut sich wieder über die beste Tonqualität des Jahres, weil das anscheinend hier irgendwie eine gute Umgebung ist. Also geht sehr gut. Hab jetzt eine Woche Urlaub nach einer intensiven Phase auf der Arbeit, aber auch nach irgendwie EM und davor so ein bisschen Fahrradkram. Also tut gut, mal ein bisschen runterzufahren. Und deshalb bin ich auch kurz ins Laufgame eingestiegen, weil ich mich auch jetzt für Ende des Monats bei so einem Local 11-Kilometer-Lauf angemeldet habe und mir dann dachte, trainierst du mal dafür. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, als ich dachte. Direkt im Nachbarort, also quasi dann auch genau zwischen Zons und in Zons ist der. Kennen vielleicht ein paar, weil das so eine mittelalterliche Stadt ist. Aber auch ja, relativ halbe Strecke Düsseldorf, Köln. Und das ist so ganz charmant, freitagsabends bei Fackellicht und ganz gute Stimmung. Und 11 Kilometer kriegt man ja immer irgendwie rum mit unserer Ausdauer. Von daher dachte ich mir, ist das ganz nett, da so einen lokalen Verein zu unterstützen. Und das Rennen ist auch immer ganz cool, weil auch viele, viele Freunde so außerhalb vom Radsport auch da sind. Ist ganz nett.
Okay, nice. Also noch keine Knieschmerzen bis jetzt?
Nee, das ist immer meine große Paranoia. Ich glaube auch tatsächlich befeuert durch, ich glaube, ihr hattet im Besenwagen mal den Felix Großschartner zu Gast, kann das sein? Und der hatte irgendwie mal erzählt, oder auf jeden Fall, ich glaube, irgendeinen österreichischen Profi. Und der hatte dann irgendwie erzählt, er ist in der Offseason einmal 10 Kilometer laufen gegangen und hatte dann irgendwie direkt einen Ermüdungsbruch in der Ferse und konnte 2 Monate nicht Radfahren. Und seitdem lasse ich es wirklich jedes Mal beim Laufen immer sehr, sehr entspannt angehen erstmal. Und
ich glaube, wir hatten das auch mit der Leane Lippert bei uns im Podcast, oder gab es die News darum? Ich glaube, bei der war das auch so irgendwas mit Laufen.
Ja.
Und dann hatte sie auch Probleme danach. Also ja, man muss da schon aufpassen, weil man so muskulär ja. doch ein Ticken zu fit ist für das, was man da eigentlich macht.
Ja, genau. Und die ganze so Sehnen und diese ganze Stützmuskulatur rund um Knie und Fußgelenke ist nicht die beste, wenn man die ganze Zeit nur auf dem Sattel sitzt. Von daher schön aufpassen.
Richtig.
Und bei dir? Wie sieht's aus? Ja. Was machen die Beine nach Sauerland-Rundfahrt?
Ja, ich zähle natürlich da wieder ausführlich im Erwachsenenbesenwagen quasi, im Großen. Nee, aber war gut. War jetzt natürlich nach der Deutschlandtour, muss ich sagen, ist man so ein bisschen, da war ich schon sehr verwöhnt von dem Publikum, was da los war. Sauerland war gut, aber natürlich nicht ganz auf dem Niveau, aber es war auch zu erwarten, ist das andere halt Deutschlandtour, das Größte, was wir so in Deutschland haben. Aber ja, nee, war schon interessant, irgendwie. Also ich bin ja wirklich nur gegen Kinder gefahren, ne? Also der Großteil des Feldes hätte wirklich immer meine Söhne sein können. Und die Art und Weise, wie der Radrennen gefahren wird, ist auf jeden Fall schon anders. Ja, war interessant. Also ich brauche jetzt nicht noch mehr von solchen 2.2-Rennen, um ehrlich zu sein. Da fand ich die Deutschlandtour schon wesentlich angenehmer. Aber wie gesagt, dazu mehr am Donnerstag. Aber wir haben bei so einer Kirche gepennt. Oder mein Zimmer war leider direkt zur Kirche raus und die hat alle 15 Minuten geläutet. Und ich hatte wirklich so zwei Nächte, wo ich gottlos wenig geschlafen habe. Also die erste Nacht habe ich 4 Stunden gepennt und dann wirklich so die zweite Nacht nur 2 Stunden. Auch mein Whoop hat mir das auch gezeigt und so. Weil ich lag, ich musste um 6.30 Uhr aufstehen oder nee, um 6, kurz nach 6, weil die Etappe um 9.30 Uhr gestartet hat. Und ich habe mich erst kurz vor 4 eingepennt, weil ich dann so mich in so reingesteigert habe, weil alle 15 Minuten das Ding geläutet hat. Und dann da wusstest du immer, wie lange du schon wach bist oder wie wenig Schlaf du noch hast. Und dann war ich so in einer Spiral und Alter, das war die Hölle. Ich bin wirklich am nächsten Morgen aufgewacht. Also ich stand so richtig neben mir. Und das merke ich jetzt am Montag. Also so 2 Nächte mit insgesamt so 6 Stunden Schlaf. Obwohl ich dann die letzte Nacht, habe ich 10 Stunden gepennt, habe ich mir ein anderes Hotel gesucht. Ich habe einfach quasi das Team verlassen. Und bin zum anderen Hotel gefahren, weil ich konnte nicht mehr. Also da dachte ich mir echt, ich bin zu alt für den Scheiß, ich brauche jetzt halt hier meinen Schlaf. Und habe halt echt...
Das klingt so ein bisschen nach dieser Tour de France Hotel-Story. Ja. Als die ganzen Profiteams bei der Tour diese Campanil-Butzen hatten.
Ja, genau. Bin wirklich abends kurz vor 8 eingepennt und am nächsten Morgen einfach um 6 auf, also 10 Stunden am Stück durchgepennt. Ja, jetzt merke ich aber so die Aftermath und ja, von daher, ich habe jetzt noch 2 Tage ein bisschen ruhiger, aber dann geht es eigentlich auch schon voll auf die Fresse wieder mit dem Training. Trainer Dr. Sebastian Rösler hat sich ein bisschen was einfallen lassen und jetzt bis Sea Otter nächste Woche und dann WM steht noch gut was an und muss mich noch ein bisschen quälen, um an gewissen Bereichen zu arbeiten.
Das ist tatsächlich eine ganz gute Überleitung und eine Frage, die mir ebenso kam. Kriegt ihr das gut ins Training eingebaut, diese Etappengeschichten, weil das waren ja jetzt dann doch zweimal 2 Etappenrennen, wo du halt dann jeweils vermutlich wahrscheinlich so um die 5 Tage mit An- und Abreise und vor und nachher mehr oder weniger nicht quasi keinen Einfluss drauf nehmen kannst, was du fährst. Kriegt man das gut eingebaut oder kriegt Coach Kopfschmerzen, wenn er das sieht?
Na, Sauerland war immer geplant. Deutschlandtour kam ja rein, aber Deutschlandtour war halt nach dem Höhentrainingslager dann eigentlich auch okay. Es ist natürlich... Also vom Anforderungsprofil war es dann schon so ähnlich, wie auch die WM sein wird und was eigentlich auch die EM gewesen ist. So viele kürzere Anstiege, viele Kicks. Ich kam natürlich unvorbereitet in diese Rennen rein dadurch, was so ein bisschen... Also Straßen sind ja generell anders als Körperrennen. Du hast ja bei Straße nicht tendenziell immer so ein hohes Grundwattniveau, wie es jetzt beim Gravel der Fall ist. Dafür hast du aber höhere Spitzen und auch... die Länge dieser Spitzen ist dann halt länger als im Gravel. Von daher ist es schon ungewohnt und ich glaube, so den Effekt dieser beiden Rundfahrten, auch die Höhe, das werde ich jetzt erst in den kommenden Wochen wirklich dann so richtig merken. Ich hoffe so bei Sea Otter, dass sich das schon so ein bisschen zeigt und natürlich dann zu WM, zum großen Höhepunkt. Ja, wir kommen ja gleich auch noch zur Europameisterschaft und ja, da hätte ich schon gerne mal gesehen, wo ich stehe. Aber ja, so prinzipiell kann man glaube ich sagen, dass wir es schon gut hinbekommen haben. Ob ich es jetzt nochmal so machen würde, weiß ich nicht. Also ich glaube, eine Rundfahrt hätte auch gereicht, aber wie gesagt, Sauerland war geplant. Wenn ich nicht gefahren wäre, hätte das Team auch nicht starten können, weil wir eh schon bei der Minimumanzahl an Startern waren. Und bei der Deutschlandtour, die Chance wollte ich mir halt nicht nehmen lassen. Von daher ist schon okay, aber hundertprozentig perfekt ist es jetzt sicherlich auch nicht. Aber ich glaube, wir haben schon das Beste draus gemacht.
Sehr gut. Alright, ich glaube, dann können wir wahrscheinlich einmal mit dem Gewinnspiel oder der Challenge starten in die Folge und uns erstmal für die rege Teilnahme bedanken. Es waren jetzt echt sehr, sehr viele Leute in dem Besenwagen Gravel Club bei Strava drin, die auch teilgenommen haben. Ja, wir hatten ja jede Woche in den letzten 5 Wochen die Top 100 immer gezogen. Und dann quasi heute Nacht, also wir nehmen Montag auf, gestern war der letzte Tag der Challenge, dann die Top 100 gezogen. Tatsächlich haben es 30 Leute geschafft oder 30 Leute in allen 5 Wochen in den Top 100 zu sein. Heißt auf jeden Fall amtlich, ist aber auch genau das dann passiert, was wir so ein bisschen gesagt haben, dass es schon echt ganz gut anspruchsvoll ist und natürlich dann auch dem Gewinn gerecht wird, dadurch, dass wir ja echt einige Leute dadurch gefunden haben, die super konstant gefahren sind. Ich habe mir gestern Abend, saß ich glaube ich fast eine Dreiviertelstunde vor Strava und habe mir Leute angeguckt, Profile angeschaut, geguckt, was man so oder was die Teilnehmenden so gefahren sind. Auf jeden Fall super interessant, auch Hut ab an alle, die das durchgezogen haben. Auf jeden Fall auch cool zu sehen, dass einige sich dann nochmal irgendwie auf den Sonntag nochmal extra aufs Rad gesetzt haben, in der Hoffnung, dann doch nochmal die 100 oder die Top 100 zu knacken und da reinzukommen in die Bestenliste. Also hat das dann auch ein bisschen zur Motivation beigetragen, was ja auch sehr schön ist. Und genau, ich glaube, wir können direkt mal in die Sieger und Siegerinnen reinsteigen oder einsteigen von der Challenge. Wir haben es so gemacht, die Top 30 haben wir rausgezogen und dann quasi uns einfach eine nummerierte Liste geben lassen, 3 zufällige Zahlen generieren lassen und darauf basierend dann die Gewinner ermittelt. Und das ist zuerst einmal der Harald Ilk. Dann an zweiter Position, also ist ja nicht keine Rangfolge, sondern einfach nur das Losglück, dann zuletzt der Strava-Name Don Vito und der dritte Teilnehmende ist Uwe K. Es gibt keinen Nachnamen, aber genau, Riesenglückwunsch an euch. Wir nehmen auf jeden Fall oder haben schon Kontakt zu euch aufgenommen über Strava. Schaut da auf jeden Fall einmal in eure Direktnachrichten rein, dass ihr die Nachricht dann auch lest und bekommt und alles weitere klären wir dann so auf DM-Weg mit euch. Genau, Riesenglückwunsch dazu. Coolerweise hat sich Schwalbe dann aber auch noch was einfallen lassen für 2 weitere von euch. Und da sind wir so ein bisschen in die manuelle Recherche reingegangen und ich habe mir so ein bisschen angeschaut, was die 5 Wochen so in der Gruppe passiert ist, wer was gefahren ist und ob es da vielleicht irgendwie ein paar coole Stories gab, die auch noch so ein bisschen würdig sind. Und da sind uns 2 von euch aufgefallen, und zwar einmal die Lilly Ebner, die quasi aus der Kalten, wenn ich das so richtig gesehen habe, von Genf in der Schweiz bis nach Montpellier mit dem Gravelbike fährt und vorher, so wie ich das jetzt bei Strava beurteilen konnte, quasi bisher kaum auf dem Rad saß und das jetzt, was auch echt eine Mörderstrecke ist, so einfach aus der Kalten macht, und die Bilder sehen auf jeden Fall richtig gut aus. Ein paar coole Pisten dabei und tatsächlich, was dann auch den Ausschlag gegeben hat, sie dann noch mit reinzunehmen. Sie hatte sich dann irgendwie eine Rasiermesser oder eine Teppichmesserklinge in den Reifen reingefahren. Von daher, ich glaube, es ist dann eine würdige 4. Gewinnerin der Runde. Und noch eine weitere sehr, sehr coole Aktivität und Story vom Olli Zorn, der das Race Across Germany gefahren ist, und zwar von West nach Ost. Also ich glaube, das ist dann von Aachen bis nach Görlitz, irgendwie 830 Kilometer am Stück. Und das auch in einer Aktivität, auch mit echt wenig Pausenzeit, also auch super stabile Aktivität. Und Genau, die zwei packen wir noch oben drauf, beziehungsweise packt Schwalbe noch oben drauf als Gewinnerin und Gewinner der Challenge, sodass auch ja die beiden, die nicht 5 Wochen hintereinander in den Top 100 waren, aber trotzdem richtig coole Aktivitäten abgerissen haben, ja auch noch den Jahresvorrat oder beziehungsweise die fünfmal ja die 5 Reifensätze von Schwalbe gewinnt. Genau, auch mit euch nehmen wir Kontakt auf. Riesenglückwunsch dafür. Und wir haben die Gruppe jetzt wieder aufgemacht. Paul ist auch wieder drin. Und jetzt, genau, damit es nicht zur Wettbewerbsverzerrung kommt, ist Paul ja rausgegangen. Und yes, wir freuen uns auf Interaktion. Jetzt ist der Wettkampfmodus so ein bisschen raus aus der Gruppe und man kann wieder ein bisschen den Gravel-Spirit da walten lassen. Yes. Vielen lieben Dank an Schwalbe für die coole Challenge. Bin mal gespannt, vielleicht können ja auch die Gewinner und Gewinner, die Gewinnerin noch Bilder schicken, sobald die Reifen frisch montiert sind oder was für Abenteuer sie machen. Dann können wir das ja auch nochmal featuren. Sind auf jeden Fall coole Stories dabei gewesen. Sind auch echt extrem viele Leute, alles komplett draußen gefahren, zum Teil wirklich am Tag Pendelstrecken von 30, 40 Kilometern habe ich gesehen oder ja der eine Kamerad, der gewonnen hat, jeden Tag am Squadrats hunten in seiner Ecke, also sehr, sehr coole Stories dabei gewesen und ja, sehr cool zu sehen, was die Leute so auf dem Fahrrad alles abreißen. Von daher Glückwunsch und lieben Dank fürs Mitmachen.
Genau, Glückwunsch von meiner Seite und genau, lasst uns gerne wissen, wie ihr mit den Reifen, oder was ihr mit den Reifen erlebt. Und kommt rein in die Gruppe.
Genau. Wer weiß, was es als nächstes so gibt.
Richtig. Who knows? Weil wir gerade bei schönen Adventures waren, dann machen wir mal die nächste Überleitung. Gab es jetzt auch gerade das doch sehr bekannte, ja, kann man es Rennen nennen oder Event, also das Rennen-Event. Badlands. Für einige ist es eine längere Ausfahrt, für andere dann doch schon eher wirklich ein Bikepacking-Event. Je nachdem, wie man es sehen möchte. Auf jeden Fall hat er dieses Jahr in einer neuen Rekordzeit der Niederländer Piotr Havik gewonnen. Der ist normalerweise sonst eigentlich mit mir unterwegs. Also wir fahren echt sehr viele Rennen gegeneinander. Auf Platz 2 kommt aber auch jemand, der auch eher auf dem Gravel Rennen unterwegs ist, als bei solchen Ultra-Distance-Sachen, der Thiago Ferreira und dann Chris Melman. Ich glaube, den kennt man auch einfach aus dem Bereich von den Ultra-Distance-Sachen. Der wird da Dritter und Ulrich Bartholmös wird als bester Deutscher Fünfter. Bei den Frauen gewinnt die Dani Shrewsbury, gewinnt da mit 48 Stunden und 15 Minuten, was auch unglaublich schnell ist. Also früher, als ich Badlands gefahren bin, ich glaube, das war 21 oder 22, ich glaube 2021, war das, glaube ich, so ungefähr meine Zeit, die ich gebraucht habe. Natürlich, der Kurs hier ist ja ein bisschen anders, aber das ist schon unglaublich schnell. Vor Anna Kofler aus Österreich mit 54 Stunden und der Anucci Gago mit 58 Stunden, die schon eher aus diesem Bereich auch kommt. Ich weiß nicht, habe ich beim Petre gerade die schnellste Zeit gesagt? Nee, ne? Ich glaube, seine Siegzeit hatte ich nicht erwähnt. Genau, aber er war mit 36 Stunden 15, muss man überlegen, über 800 Kilometer. In wirklich brütender Hitze, also es gab viele Aufgaben, weil die Hitze einfach so krass war. 36 Stunden. Das ist schon sportlich, ey.
Das ist brutal, ja. Ich hatte es nur beim, ich glaube, bei einem Racing Circle-Fahrer gesehen, in den Insta-Stories. Dass er auch irgendwie relativ zügig irgendwie nach 100 Kilometern wegen Hitzeschlag raus war. Also nagel mich nicht auf die genaue Kilometerzahl fest, aber auf jeden Fall relativ früh im Rennen schon aussteigen musste, weil es einfach so brutal war von der Hitze. Und die Region ist ja irgendwie die einzige Wüste, oder ne, die als Wüste gilt in Europa. Und ist jetzt, glaube ich, auch nicht so, dass man da alle 30 Kilometer an der Tankstelle vorbeifährt, sondern wahrscheinlich eher ein bisschen seltener. Heißt, ich glaube, da bezahlt man schon ziemlich teuer, wenn man da mal vergisst, sich irgendwie zu verpflegen vernünftig oder irgendwie Wasser noch nachzufüllen. Ist auf jeden Fall auch ein Rennen, was mich echt sehr, sehr reizt, muss ich sagen. Aber anscheinend auch wirklich extrem hart.
Ja, also ich habe mir ja gesagt, dass ich es irgendwann auch nochmal fahren werde. Mein Karriereende schiebt sich ja immer weiter nach hinten hinaus. Von daher werde ich es jetzt nächstes Jahr auf jeden Fall nicht fahren, auch nicht übernächstes Jahr, glaube ich. Aber vielleicht schaffen wir es ja irgendwann nochmal zusammenzufahren als Besenmann Gravel. Ich weiß nicht, ob ich es in der Per-Kategorie fahren will. Aber ich glaube, ich würde es irgendwann noch mal gerne fahren wollen, mich auch ein bisschen darauf vorbereiten, nicht unbedingt jetzt wie ganz von rein zu fahren, aber um es einfach auch ein bisschen mehr genießen zu können, weil ich bin damals auch gefahren, habe einen krassen Hitzestich bekommen, nach den ersten 4-5 Stunden durch diesen ersten Teil der Wüste. Und da gibt es auch ein YouTube-Video zu, also da habe ich schon richtig gelitten, also das war schon brutal und das Erlebnis möchte ich nicht nochmal haben. Von daher, nichtsdestotrotz ein empfehlenswertes Event, aber wir können uns jetzt auch gerne nochmal den Piotr anhören. Der hat eine sehr lange Sprachnachricht geschickt, ich habe ihn um eine kurze gebeten, aber es sind dann doch irgendwie fast 15 Minuten geworden. Ich weiß nicht, wie viel Fabian jetzt daraus bastelt, dass es für euch nicht ganz so lange wird, aber er erzählt ein bisschen den Rennverlauf, ist auch echt interessant, wie es ihm so ergangen ist, wie seine Taktik war, wo er angehalten hat. Also es ist am Ende auch schimpflich detailreich und genau, zieht es euch gerne rein.
Badlands. My first ultra experience on a gravel bike. Like I never rode my bike past 16 or 20 hours. Like I did some long stuff, so I know how it is to go through bunking and dehydration and how to pull yourself through things. Yeah, Badlands is on a way, way different level. First of all, because it's unsupported, so that makes it tougher in planning, and also mentally, because you're out there on your own. It's not allowed to slipstream. So like in the beginning of the race, we were for a long time with three. So Paul Sandman did a really good job. I was impressed by his effort in the first 6 hours. Also by Victor, it was very nice racing him for the first time, like head to head. And I must say he's a very skilled rider. He's very well prepared in a lot of stuff. So we're good learnings to race with him for a bit. Unfortunately, he had to pull out due to a mechanical. The first 6 or 8 hours went faster than I expected. I also figured out that one of Victor's strategies I just tried to follow, and that's like ride as hard as possible for the first 10 hours. So try to squeeze out an unbound, a bit more pace, of course. Like unbound has a lot more kicking and jumping around, and Badlands is all about pacing, but the pace was high. So that surprised me a little bit, but I felt good, and I was mentally prepared to ride as hard as possible in the first 10 hours. And after that, it's basically surviving. I tried to plan all my stops, but I also made a mistake that before the desert part, after 150 kilometers, I didn't refill my water bottles, although I was aware, but I was too much in a racing mode together with Paul. So Paul kind of convinced me to just pull through, because we knew, like, oh, it's only 60 kilometers. It was through the desert, but I was not very aware of the elevation we still had to gain. So for those 60 kilometers, which almost took 3 hours, I was running on 1.5 liter, maybe maximum 2 liters. So the last part of this desert, Victor, he rode a bit away of me, like he got like 4 or 5 minutes ahead, and I was just struggling and feeling dehydrated and trying to find houses that had people, but nobody was there. Even the water taps, they were closed at the outdoor water tap, so I could not steal any water, let's say. So that was a big mistake, and I first thought, like, oh damn, I maybe threw my Badlands away here. But then, and Almería is of course a bigger city, so I thought, like, oh, I'm gonna be fine. I will have my my resources there. But it turned out I was hitting Almería 4 hours in front of the schedule I planned myself. So I ended up arriving there a little bit after 6 o'clock, and that's really in between. So let's say it's a time where the night shops are closed and where the supermarkets are not open yet. So yeah, I felt a bit that I screwed myself or didn't know how to handle the situation. And luckily I found some vending machines, so I took most of my nutrition out of the vending machines and headed out for the last 300 kilometers, which are brutal, because in those 300 kilometers you still need to gain, I think, 6,000 meters of elevation. Like brutal amount of elevation. If you basically start a race from Almería to Granada on that course, it's going to be one of the toughest races on the European calendar. And this was, how to call it, the final of Badlands, which was a scary thing. But at that point, I still felt good. I didn't bunk too many times. So I felt I had enough energy in my body. So that was good. And then, let me think, the hardest moments where, on the very steep climbs in full sun, where temperatures were going up to 38 degrees again. And then in some towns, the local bars, they were on, or they had a siesta, so they were closed, or they were on holiday. So some stops were not possible for me to refuel. So that was kind of scary, because I was like, shit, now I'm really running out of fuel as well. Like, the water was still okay, because you could use the fountains, and I brought enough electrolytes with me. That was a crucial point, but you need fuel. The last 100 kilometers went by so slow, and even that I knew I had a gap of 1.5 hours, so, or like more than 30 kilometers ahead, I was still scared for Thiago coming back, because I know he has a huge engine, and it's just a machine. Also, a thing that really helped me were all the voice messages I got up front. Like, Merida was amazing. She collected almost 1.5 hour of voice messages from all my friends and family, and listening to them or listening to those voice messages really put me through the last 4 hours, basically. And that was incredible. And then finishing Badlands with a record time, being completely destroyed, is a memory for a lifetime.
Dann gehen wir mal vom Ultra Distance, obwohl Ultra Distance ist es ja auch nicht mehr mittlerweile, einfach nur ein sehr langes Radrennen, Badlands rüber nach Hoferlise zur Europameisterschaft. Da gab es erwartete Sieger im männlichen Bereich, bei den Frauen vielleicht ein bisschen unerwartet. Viele Kontroversen, leider auch im Frauenrennen mal wieder. Also das häuft sich jetzt ja mittlerweile. Und wo wollen wir anfangen? Erstmal mit unseren persönlichen Geschichten, weil du bist ja auch mitgefahren, aber nicht bei der Europameisterschaft, obwohl du bei der Europameisterschaft mitgefahren bist.
Ja, richtig. Genau, nachdem ich dann auch irgendwie gecheckt hatte irgendwann, dass man sich da anmelden kann, auch wenn man sich nicht qualifiziert hatte, bin ich dann doch noch gefahren, weil ich den Kurs dann, glaube ich, auch das vierte Mal gefahren bin oder beziehungsweise das Rennen dann zum vierten Mal gefahren bin. Und dann habe ich irgendwie beim Start auch noch gemerkt, dass man sich theoretisch bei dem Rennen auch nochmal für die WM qualifizieren könnte. Also ja, Kommunikation ausbaufähig rund ums Rennen, nichtsdestotrotz irgendwie coole Gegend, coole Strecke und ja, einfach sehr... fast schon mythisches Rennen, also fast schon so eins der OG Gravel-Rennen, würde ich sagen, weil es auch echt so ein bisschen berüchtigt ist in der Region. Die Ardennen, irgendwie super hartes Pflaster. Ich glaube, ich habe in Runde 1, also ich habe noch nie so viele Platten gesehen wie in Runde 1, also eigentlich jedes Jahr bei dem Rennen, aber dieses Jahr gefühlt auch nochmal besonders viele.
Ich fand es dieses Jahr aber, also die haben viele von den roughen Teilen auch rausgenommen, ne? Also ich fand es gar nicht so krass wie die letzten Jahre. Ich war eigentlich ehrlich gesagt überrascht, dass sie den Kurs so sehr entschärft haben dahingehend.
Hatte ich auch den Eindruck, also ich war auch überrascht, wie schnell die ersten beiden Runden rumgingen, einfach weil es relativ smooth so vonstatten ging. Nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn du einmal eine falsche Linie wählst in einer Abfahrt, dann, ne, oder denkst, du kannst schnell jemanden überholen in der Abfahrt, das bezahlt man halt da relativ häufig. Also es gibt da eigentlich kaum eine B-Linie, so dass man halt sagt, ja, man überholt mal in einer schnellen Abfahrt links oder rechts. Da gibt's auf jeden Fall einige Abschnitte, wo du ja in vielen Fällen dann wahrscheinlich mit dem Platten rausgehst. Und das war auf jeden Fall in der ersten Runde der Fall, als, glaube ich, viele Leute zumindest bei uns in der Age Group irgendwie den Eindruck hatten, ah, hier könnte ich nochmal weiter nach vorne fahren, ich muss weiter vorne sein. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute am Rand stehen sehen, mit Dichtmilch über den Händen und irgendwie verzweifelt versucht, ihre Platten zu flicken. Genau. Mir ist es zum Glück nicht passiert. Ich bin durchgefahren und wie gesagt, hatte auch echt, glaube ich, so gefühlt das beste Rennen meiner Saison, muss ich sagen. Also vom persönlichen Gefühl. Es hat echt alles super geklappt. Mein Papa war ein mega Soigneur, hat mir perfekt Flaschen angegeben und auch so das Pacing hat gut geklappt, weil ich finde, es ist schon wieder so eine Renndauer mit 100, ich glaube 43 Kilometern waren es am Ende, die man sich echt gut einteilen muss, ansonsten wird das ein sehr, sehr harter, sehr, sehr langer Tag. Und das hat gefühlt gegen Ende auch gut geklappt, weil ich gegen Ende echt dann auch einige Leute wieder eingesammelt habe, die vorne rausgefahren sind und dann auch gegen Ende sogar eine relativ große Gruppe stehen lassen konnte. Und ja, hatte, würde ich sagen, sehr viel Glück an dem Tag mit, also was Defekte angeht, absolut gar nichts gehabt, im Gegensatz, wie gesagt, zu vielen anderen. Perfekte Verpflegung und auch eigentlich ganz gute Beine, würde ich sagen. Und hat echt auf eine absurde Art und Weise wieder Spaß gemacht, weil es halt, wie gesagt, echt ein brutal harter Tag ist. Und vielleicht zum Intro noch als kurze Klammer dann wieder. Muskelkater in den Augen. Ich habe es echt 2 Tage später gemerkt, dass, glaube ich, von den ganzen Erschütterungen, weil deine Augen versuchen halt die ganze Zeit diese Erschütterung auszugleichen, hatte ich wirklich so Schmerzen gefühlt in den Muskeln rund ums Auge, dass ich das wirklich gemerkt habe, wie sehr meine Augen noch 1 bis 2 Tage später wehtaten von den ganzen Erschütterungen. Das war auf jeden Fall so ein Gefühl, was ich noch nicht bisher noch nicht kannte.
Und hast du dich eigentlich qualifiziert dann jetzt für die WM?
Nee, tatsächlich nicht. Ich glaube aber, da war halt auch so ein bisschen die Sache, die Quali für die WM lief halt eben gegen die gesamten, auch für die EM Qualifizierten. Heißt, das Fahrerfeld war an sich schon echt sehr, sehr von der Dichte extrem stark, weil halt eben diese Top 25% da zum Großteil drin waren. Und genau, ich kann mal kurz nachschauen, das habe ich jetzt tatsächlich noch nicht nachgeschaut. Wir hatten 360 Starter bei uns, beziehungsweise ein bisschen mehr, so um die 380 Starter bei uns in der M19 Age Group. Und ich bin davon geworden, Sekunde, ich bin 140. geworden. Was ich jetzt, ich finde, mit den EM oder mit der, so in Anbetracht der Dichte des Fahrerfeldes, finde ich das für meinen Fitnessstand, der dieses Jahr auf jeden Fall nicht so gut ist, hatte ich auf jeden Fall schlechter erwartet. Und eine Sache, die ich dir auch, glaube ich, direkt nach dem Rennen einmal geschrieben hatte, ist, ich hatte mich vergangenes Jahr bei dem Rennen für die Weltmeisterschaft qualifiziert und war da, glaube ich, so in den Top 10-15%. Und das mit, glaube ich, 1,5 km/h im weniger oder weniger im Schnitt. Mhm. Und das halt über ein Rennen, was meines Wissens, glaube ich, 30, 33 Kilometer kürzer war. Und das zeigt halt einfach, wie brutal dieses Level halt auch bei uns gestiegen ist. Wenn man jetzt überlegt, ich komme so ungefähr bei vielleicht 40% rein im Rennen und habe trotzdem einen Schnitt, der über 1,5 km/h über eine Stunde oder ein Rennen, das mehr als eine Stunde länger ist. Trotz irgendwie echt großem Leistungszuwachs anscheinend und besserer Fitness verglichen mit der WM-Quali, dann trotzdem wenig zu melden gehabt am Ende des Tages. Aber zeigt halt einfach, wie
krass,
wie brutal das ist.
Das heißt, wenn du so die WM fahren wollen würdest, müsstest du schon echt richtig viel investieren, ne? Also auch viel mehr trainieren, Rennen noch gezielter aussuchen wahrscheinlich. Also dann auch eventuell gar nicht mehr unbedingt deine Lieblingsrennen, sondern halt eher andere. Und das ist schon krass, ne?
Ja, also ich glaube, dieses Jahr hätte ich es hier bei Gravel 150 oder Turnhout, wenn es nicht Defekte gegeben hätte, hätte ich es schaffen können, weil ich lange Zeit auch ganz gut im Rennen war. Aber da muss halt wirklich alles zusammenkommen, ne, an dem Tag, ne? Also du musst halt erstmal auch irgendwie die Beine haben, dann musst du das Glück haben und es muss halt irgendwie alles zusammenlaufen an so einem Tag. Und wenn du dann nur ein, zwei Rennen im Jahr hast, wo das dann alles zusammenläuft, und man muss ja auch überlegen, ne, so viele Rennen in Europa, also es gibt zwar sehr viele Rennen in Europa, aber realistisch bei so vielen Rennen dann am Start zu sein, ist halt dann auch nochmal irgendwie ein anderes Thema. Und ja, dementsprechend wird die Zahl der Rennen, wo man sich dann realistisch qualifizieren kann, dann doch relativ schnell ziemlich klein. Und ja, hat aber trotzdem echt mega viel Spaß gemacht. Ich habe lange mit mir gehadert, ob ich nochmal meinen Deutschland-Einteiler auspacken soll, weil ich ja eigentlich gar nicht qualifiziert war. Aber dann habe ich mir in der letzten Sekunde dann doch noch den Deutschland-Einteiler übergeschmissen, weil ich mir dachte, ach komm, fürs EM-Rennen. Also hat sich ein bisschen nach Amtsanmaßung angefühlt, aber war dann doch, glaube ich, ganz, ganz gut. Und vielleicht hat die weiße Bib auch ein paar extra Watt freigeschaltet.
Ja, Amtsanmaßung haben wir, glaube ich, viele betrieben. Aber
auf jeden Fall.
Er ist schon, das war schon interessant, auch so von, ich hatte dann irgendwann Zeit, das Rennen zu beobachten. Und also ich finde es dann, du siehst dann doch immer, wie viele Bock drauf haben, ne? Ich weiß nicht genau, was die teilnehmende Zahl war. Ich weiß nicht, ob du was gehört hast, aber ich bin ja dann irgendwann zum Start gefahren und musste an den ganzen Startblöcken da vorbei. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich da dann irgendwie vorne angekommen bin in der zweiten Reihe. Und das war schon krass. Und das ist ja wirklich auch ein brutal, also das ist ja wirklich ein Kurs, wo ich mir vorstellen kann, der macht wirklich gar keinen Spaß, wenn man nicht eine gewisse Fitness-Level hat. Weil, boah, der rollt dann halt gar nicht, ne? Weil du hast die Abfahrten, die auch schnell sind, aber das musst du halt auch können technisch, aber die Anstiege sind halt so brutal zum Teil, und gerade am Anfang, der erste Anstieg, das ist ja so räudig, da hochzufahren, ey.
Ja, also also wie gesagt, viertes Mal gefahren das Rennen und hab, glaube ich, jedes Mal wieder vergessen, wie scheiße steil dieser Anstieg ist. Weil du weißt, okay, das Ding ist steil, ne? Du stellst dich so auf 14-15% ein, aber dann fährst du in diesen Mittelteil rein und du weißt einfach, okay, das ist halt auf jeden Fall eher wahrscheinlich Richtung 20% als alles andere. Und ja, es ist auf jeden Fall brutal. Ich hatte einen Holländer bei mir im Rennen, der auch echt in den Abfahrten extrem am Kämpfen war, weil er sich halt einfach wirklich nicht getraut hat, da wirklich so laufen zu lassen, wie man laufen lassen kann und jetzt auch ohne unnötig Risiko zu nehmen. Aber der hat halt wirklich, ich habe dann auch später nochmal kurz mit ihm gequatscht, weil wir dann doch nochmal zusammengefahren sind, körperlich extrem stark, aber halt technisch einfach sehr schwach, muss man leider sagen. Und dann meinte ich so, ist es dein erstes Gravel-Rennen? Und er meinte so, ja, ich bin vorher das Gravel 150 gefahren, halt komplett im Flachen in Holland. Und das ist das erste Mal, dass ich Höhenmeter auf Gravel fahre. Dann war ich auch so, okay, du hast dir wirklich das absolut schlimmste Rennen ausgesucht, um Höhenmeter das erste Mal auf Gravel zu fahren. Also kann ich mir vorstellen, wenn man aus Holland kommt und dann das erste Mal irgendwie nach Ruffalies reingeschmissen wird, auf jeden Fall, Sprung ins kalte Wasser mit Haifischbecken und Piranhas. Schlimmer geht's eigentlich kaum.
Ja, das stimmt wohl, ja.
Nächste Runde, Trainingrunde, gesponsert von...
Der Partner der heutigen Folge ist Arbus. Ich habe in den letzten zwei Jahren mit Arbus zusammen an einem neuen Gravelhelm gearbeitet, dem Taipan. Ich war von Anfang an in der Entwicklung mit involviert und nutze den Taipan selber schon seit gut einem Jahr bei meinen Rennen. Er wiegt 295 Gramm in der LED-Version, hat die Acticate Strukturverstärkung für Stabilität bei großen Luftöffnungen und das bekannte Zoom-Verschlusssystem mit einer Öffnung, die auch Platz für einen Zopf oder auch einen Dutt lassen. Dazu eine feste Brillenhalterung an der Front und eine Montageoption für Helmlampen. Es gibt zwei Versionen, mit und ohne integrierten Rücklicht. Das Licht lässt sich aber auch immer nachrüsten, wenn man möchte. Das Rücklicht selbst ist magnetisch befestigt, wiederaufladbar per USB-C, läuft bis zu 35 Stunden und hat 4 Modis. Es gibt den Taipan in 9 Farben, da sollte also für alle was dabei sein. Und gefertigt wird er zu 100% in Italien. Ja, mein Rennen war ja leider nicht so lang, wie nur so 70 Minuten, wenn überhaupt. Nee, aber nicht eher 60, also noch nicht mal eine ganze Runde. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal Start, ne? Das war ja, also ich verstehe das ganze Gedöns mit der Startprozedur, dass man irgendwie so die erste Reihe, wenn man so präsentieren, der Veranstalter wird irgendwie so Tobaboma, ich finde das alles in Ordnung. Aber so richtig geil finde ich es nicht, dass die erste Reihe, die in der Regel auch so mit die besten Rennfahrer sind, halt einfach bis 5 Minuten vom Start sich in Ruhe warm fahren können und wir Rest stehen da halt irgendwie ab 25 bis 30 Minuten vom Start halt rum und warten, dass es dann gleich losgeht. Also weiß ich nicht, also ich weiß, es geht allen so, gerade die hinteren Startblöcke, das ist ja auch krass, da setzen sich ja total mit Campingstuhl rein oder parken ihr Fahrrad und laufen da irgendwie noch durch die Gegend, aber da geht es dann halt irgendwie auch allen so. Und dann finde ich es auch, also wenn alle das gleiche Anfangsstellen Problem haben, finde ich es auch schon wieder okay, aber das fand ich jetzt irgendwie so semi-geil. Naja, also demzufolge war mein Start halt echt auch semi. Ja. Also ich kann mich selten daran erinnern, dass ich irgendwo hochgefahren bin und ich war am Limit, ohne am Limit zu sein. Weil die Beine waren so nicht auf die Tension, also die waren einfach so nicht drauf vorbereitet, was dann da gleich kommt, dass ich gar nicht quasi mein Leistungsniveau irgendwie ausschöpfen konnte, sondern einfach irgendwie so hochgekrochen bin. Demzufolge war mein Start so unglaublich schlecht. Das will ich jetzt nicht auf diese Startprozedur irgendwie schieben, weil, wie gesagt, das hatten dann alle bis auf die erste Reihe, die ersten 8. Aber lecco mio, ey, habe ich da gelitten und bin halt, also wirklich so weit hinten auch in diesen Anstieg dann, oder so weit hinten aus dem Anstieg oben rausgekommen und dann sehr weit hinten in die ersten Gravel-Passagen gefahren, dass ich den Anfang des Feldes gar nicht mehr gesehen habe. Du hast dann so über die Hügel, konntest aber so ein bisschen weiter auch in die Ferne schauen. Da habe ich ja meistens das Ende, also den Anfang nicht gesehen. ich habe mich dann irgendwie so von Gruppe zu Gruppe nach vorne gearbeitet. Du hast dann auch gemerkt, also ich habe dann halt relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich ein ganz gutes Bein habe, zumindest so einen guten Grunddruck, der zu reicht, halt um von Gruppe zu Gruppe zu fahren. Und war dann irgendwann in der Gruppe, die hinter Mats war, also hinter Mats Petersen, nee, nicht Mats Petersen, hinter Mats Wirtschmidt, der in der ersten Runde schon mit 3 anderen Kollegen oder 4 anderen Kollegen unterwegs war, also weggefahren ist. Das habe ich aber nicht mitbekommen, weil ich, wie gesagt, nicht dabei war. Und in der Gruppe habe ich mich eigentlich ganz wohl gefühlt. Die ist auch mal weiter dezimiert worden durch die doch schon sehr harte Tempoarbeit von Speed Company Racing. Die machen das ja halt ganz gerne, Lukas Baum und Georg Egger. Und ja, irgendwann fahren wir halt in so ein Matschstück rein, was du vielleicht auch noch in Erinnerung hast, durch so ein Waldstück, wo ja in der Mitte halt doch schon relativ viel Matsch war. Und dann links und rechts.
Das war nur sehr kurz, ne?
Genau, ja, sehr, sehr kurz, genau. Ja. Und dabei habe ich halt die rechte Linie gewählt, war hinter einem Schweizer Rennfahrer, ich glaube, es war sogar Nils Brunen. Auf jeden Fall, der fährt durch so ein Loch durch, holt sich dabei, glaube ich, einen Platten mit dem Hinterrad. Und ich hatte nicht mehr genug Zeit, um mein Vorderrad hochzuheben und fahre halt wirklich rein in dieses Loch. Und sowieso, das in dem Moment wusste ich, was gleich passiert. Bin da reingefahren, habe mich halt voll überschlagen und bin halt dann volles Matt auf meinem Hinterkopf gelandet. Musste mich dann erstmal so ein bisschen sortieren. Bin da nicht rumgetaumelt, aber so ein bisschen erstmal rumgelaufen. Hab geguckt, ob die beiden Schlüsselbeine noch ganz intakt sind. Auf beiden Seiten habe ich ja auch Schrauben, geguckt, ob das irgendwie alles noch funktioniert. Aber ja, leider hat es mich dann doch wirklich so hingeballert, dass ich da in dem Moment nicht das Bedürfnis hatte oder auch gleich weiterfahren können. Aber ich habe mich wirklich nicht weiter nach Rad rein gefühlt, was im Nachhinein auch gut war, weil ich halt echt, meine Schwester stand da relativ nah an der Strecke wieder für die Verpflegung, bin ich dann ins Auto gegangen. Alter, und ich stand so neben mir die ganze Zeit und habe dann auch, also ich war echt dann auch 2 Tage nach dem Rennen einfach komplett fertig und müde. Und habe auf jeden Fall den doch schon etwas heftigeren Impact gemerkt. Meine linke Seite auch ein bisschen wehgetan, mein Ellbogen und so, aber zum Glück nichts gebrochen, einmal nur ein bisschen Schiff unten. Aber ja, leider war mein Radrennen dann irgendwie nach nicht mal einer Stunde vorbei und das war halt schon extrem bescheiden, weil ich mich natürlich schon sehr drauf vorbereitet habe mit der Höhe. Deutschlandtour sollte so ein bisschen Feinschliff noch geben. Und ich glaube auch, dass ich gut gefahren wäre, aber da bringt mir alles nichts, weil hätte, wenn und aber. Ich lag im Matsch rum und konnte demzufolge nicht irgendwie zeigen, was ich drauf habe. Ja, das war ein bisschen Mist. Leider war, Kali war auch dabei, wie er zum Film. Ist auch wieder ein YouTube-Video entstanden, was ihr euch gerne reinziehen könnt. Link haben wir unten in die Beschreibung. Aber ja, leider gab es da dann nicht so viele Highlights zu berichtigen. Oder zu berichten.
Ja, sehr schade. Aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mich auch schon mal irgendwie so mies auf die Fresse gepackt habe, dass man halt auch so leichte Gehirnerschütterungssymptome hat. Und passiert ja auch ab und zu mal, dass man dann halt wirklich auch so kurz, dass einem kurz schwarz vor Augen wird, ne? Oder, also es gibt ja verschiedenste Symptome, und wenn es dann halt ja einmal bergab geht und man verliert irgendwie kurz so, oder es wird einem kurz schwarz vor Augen, was dann auch schnell wieder weggeht, aber das ist halt wirklich nichts, was du haben möchtest in so einem Rennen. Von daher, ja, auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich auch, wenn es weh tut, irgendwie die richtige Entscheidung, dann rauszugehen an der Stelle. Aber jo, also ich muss sagen, tatsächlich, was so Sicherheit angeht, obwohl es ein extrem anspruchsvoller Kurs war, fand ich, war es ein echt gut organisiertes Rennen und auch irgendwie eine gute Streckensicherung, zumindest was das anging. Wir kommen ja gleich noch zum großen Kritikpunkt rund ums Rennen. Aber so, ich finde, als, sag ich jetzt mal, als normaler Teilnehmender, der jetzt leider dann in dem Sinne glücklicherweise privilegiert war, was die Startaufstellung anging, war es echt ein gutes Rennen, um Rennen zu fahren. Also das merkt man echt immer wieder in den, so in Belgien, in Holland, dass sie dann auch sogar die Polizei aktiviert kriegen, um da die Straßen zu sperren. Das ist halt doch nochmal ein anderes Level, als das jetzt irgendwie bei uns in Deutschland bei so einem Gravel-Rennen der Fall ist. Ja, da merkt man auf jeden Fall, dass das so bei den Behörden doch nochmal eine Ecke höher aufgehangen ist.
Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, Golazzo ist so mit der größte, sagen wir mal, Radsportveranstalter in Belgien. Klar, Flanders Classics ist nochmal größer, aber Golazzo ist dann schon so Nummer zwei, und das ist, die haben natürlich auch, denk mal, die Infrastruktur, gab auch eine Live-Übertragung. Von daher, da ist dann irgendwie schon das alles auch gegeben. Umso verwunderlicher ist es auf jeden Fall, dass es dann immer wieder, dass es dann zu solchen Problemen kommt, wie wir gleich besprechen werden, im Frauenrennen. Aber ja, sonst so muss ich auch sagen, ich habe mich auch relativ sicher gefühlt und war auch gut organisiert. Ja, und wir so kurz zum Männerrennen. Der Mats Wittschmitz gewinnt natürlich wieder. Einfach eine überragende Saison, also ja, unantastbar einfach. Zweiter wird Wout Allemann, der eigentlich eher vom Mountainbike-Marathon-Bereich kommt, immer wieder mal bei Gravel vorbeischaut und da auch echt sehr, sehr gut fährt. Ich glaube, er fährt auch zu WM, und ich bin mal gespannt, wer da performen wird. Und dritter wird Nils van der Putte, wo ich dann schon überrascht war, weil mit dem ich auch Deutschland-Tour gefahren, da sah der echt nicht so gut aus, gerade als es schwer wurde. Aber der hat mich dieses Jahr schon öfters mal überrascht, dass der irgendwie so schon weg war. Und er kommt immer noch mal wieder von irgendwo her und gewinnt dann zum Teil auch Rennen. Und jetzt in dem Fall, ja, konnte er halt eben Dritter werden. Und ich glaube, darum, der Kampf um Platz 3 war auch noch sehr spannend. Der eine Franzose, Eddie, wo mir gerade der Nachname leider nicht einfällt, der bei The Grip fährt, war lange auf Platz 3 und wird im Finale erst eingeholt. Und also unmittelbar im Finale. Also von daher, da gab es auf jeden Fall ein spannendes Rennen, spannender als um den ersten Platz. Aber lass uns vielleicht mal rübergehen zum Frauenrennen, wo es ja jetzt im Nachgang einige Kontroversen gab.
Zuerst einmal gewinnt Femke Markus vom Team SD Works Pro Time die Europameisterschaft, gefolgt von Shirin van Anrooy und Axel Dubot-Prévot. Und das, was eigentlich, leider nebensächlich sein sollte, wurde so ein bisschen zur Hauptsache, nämlich die Startaufstellung und die Umstände, unter denen das Rennen stattfinden musste. Es gab direkt nach dem Rennen eigentlich schon viele Posts bei Instagram von mehreren Fahrerinnen, gerade aus dem Elitefeld der Frauen, die tatsächlich hinter den letzten Age-Group-Männern starten mussten, und das ist bei der EM die Age-Group 70 plus gewesen. Ich bin auch morgens, als ich zum Start gerollt bin, an der Startbox vorbeigefahren, der Elite-Frauen, und war selber extrem überrascht, weil man muss sich das vorstellen, diese Startaufstellung schlängelt sich im Ort Huferlies durch den gesamten Ortskern. Die vorderste Reihe der Elite-Männer steht schon quasi im Anstieg drin, während die Frauen an einem Punkt im Ortskern steht, der ja wahrscheinlich so an die 700 Meter, 600, 700 Meter eben hinter dieser eigentlichen Startlinie steht und dazwischen dann eben alle Teilnehmer vorher aus allen männlichen Altersklassen. Und das hat eben dafür gesorgt, obwohl auch die ja die Organisation Abstände eingebaut hat im Startprozedere zwischen den Elite-Männern oder zwischen den Männern der Altersklassen und den Elite-Frauen, dass die Elite-Frauen natürlich mit ihrem Niveau die Männer der Altersklassen sehr, sehr schnell eingesammelt haben. Und ja, das hat leider zu sehr, sehr unschönen Momenten geführt im Rennen, also von tatsächlich ja die meisten Überholvorgänge, die wohl gut abliefen, bis hin zu dumme Sprüche hinterhergeworfen, bewusst blockiert, ja, keinen Platz gemacht oder auch aktiv in die Linie reingefahren, war da wirklich alles dabei. Wir haben uns noch eine Sprachnachricht eingeholt von der von einer belgischen Fahrerin, die genau, Hanne van Loog, die auch tatsächlich einen der Posts verfasst hat, der dann auch so ein bisschen viral gegangen ist. Wir werden die Sprachnachricht von ihr gleich mal einspielen. Tatsächlich sagt sie darin, dass sie wohl schon nach dem Rennen in Winterberg, wo es eine ähnliche Thematik gab mit der Cut-off-Zeit, wo es eben, wo die Frauen am Ende 30 Minuten weniger effektive Rennzeit hatten, weil sie mit so viel Verspätung starteten, dass sie nicht mehr die letzte Runde antreten konnten, obwohl sie zu den, ja, zu der Elite der Frauen weltweit gehörten. Und ja, das hat dann leider an diesem Tag der Europameisterschaften faires Rennen auf jeden Fall verhindert und ja, in dem Fall dann auch ja, behindert. Ja, so dass man irgendwie mal wieder bei dieser Diskussion ankommt rund um die Sicherheit, aber auch die Gleichwertigkeit der Rennen. Ja, wenn einfach irgendwie Elite-Frauen, die damit Geld verdienen, hinter Altersklassenathleten jeglichen Alters, ist jetzt egal, ob die 30, 40 oder 70 Jahre alt sind, starten müssen und sich dann ja erstmal für eine Stunde lang eben durch diese Altersklassen durchschlängeln müssen und dann eben noch von den Athleten ja sich dann dumme Kommentare anhören müssen oder eben aktiv blockiert werden, ist dann gerade bei einer Strecke wie Hufalies, das sagte Hanne dann auch noch in ihrer Sprachnachricht, ein viel, viel größeres Problem, weil die Abstände halt eben in den Abfahrten auch gemacht werden und du in den Abfahrten, wie wir gerade schon gesagt haben, zum Teil einfach nicht die Möglichkeit hast zu überholen. Und wenn du auch wenn du an einem Anstieg einige Fahrer einfach überholen kannst, aus den Altersklassen als Elitefrau, dann bist du in einer Abfahrt, wenn du nicht unnötiges und sehr sicher, also halt Risiko gehen willst, das sehr sicher darin endet, dass du entweder ja, stürzt oder einen Defekt hast, dass du dann einfach in den Abfahrten ja nicht mehr überholen kannst. Und dann ist es zum Teil halt einfach Glück, hinter wem man landet und hinter wem man dann das ganze Rennen sozusagen verbringt. Ja, extrem frustrierend für alle Fahrerinnen. Da haben sich dann auch echt sehr, sehr viele Fahrerinnen aus der Elite-Kategorie mit solidarisiert. Es gab, also bis heute sehe ich in meinem Feed noch ja immer wieder so Recap-Posts zu dem Rennen, die das ganze Thema behandeln. Und ja, ist auf jeden Fall super frustrierend und gerade nochmal frustrierender, wenn man irgendwie so da Teil desselben Rennens ist. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das ist irgendwie für mich ein extrem sicheres Rennen gewesen. Für mich hat es sich einfach vorne total gut angefühlt und top organisiert angefühlt. Und dass dann eine Fahrerkategorie mit den Elite-Frauen, die es eigentlich viel, viel mehr verdient hätten, vorne zu starten, dann am Ende so schwer gemacht bekommen mit dem Rennen, ist dann natürlich extrem frustrierend zu hören.
Ja, definitiv. Also ich finde es krass, dass wir eigentlich bis auf ja die Weltmeisterschaft, jetzt im UCI-Kalender, welches das einzige Rennen ist, wo die Frauen separaten Start haben, also die haben zumindest immer ihren eigenen Tag, ist in der Regel der Samstag, immer mit Nachteilen behaftet sind, was die Startaufstellung angeht. Es gab ja auch schon verschiedene Versuche, die Frauen weit vor dem Männerrennen fahren zu lassen, also vor dem Elite-Männerrennen. Da wiederum hast du natürlich immer die Gefahr, dass die Männer dann da reinfahren. Das macht es dann auch nicht unbedingt angenehmer. Aber ja, gibt wahrscheinlich nicht viele Beispiele, wo Frauen wirklich für sich ein faires Rennen hatten. Bei Unbound ist es noch so ein bisschen der Fall, dass die Frauen einen separaten Start haben. Ich glaube, da geht das schon relativ auch dann straightforward zu. Aber der Rest des Jahres ist echt schon immer irgendwo mit Problemen behaftet. Und ja, ich meine, wir hatten das Thema jetzt ja auch schon ein paar Mal. Ich glaube, so die einzige Lösung, die du wirklich irgendwie bringen kannst, ist ja, du brauchst einen separaten Tag. Also du brauchst eigentlich ein Zweitages-Event. Oder, wie zum Beispiel Greylock das macht, das UCI-Rennen
Schottland.
In Schottland. Genau, die lassen die Frauen, zumindest als ich gefahren bin, ich glaube, das ist aber immer noch so, die starten einfach nachmittags. Männer starten früh und Frauen starten einfach wesentlich später, so dass die Männer schon im Ziel sind. Und das ist auch ein Weg. Also da muss es auf jeden Fall ran. Und gerade Hufverlieser, wie du schon gesagt hast, ne? Also es ist fast unmöglich zu überholen. Selbst wenn wir vorne in der Spitze, ne, war es zum Teil so, du hattest dann klar ein paar Sektionen, wo es berghoch geht, wo du überholen konntest. Aber sobald es noch minimal technisch geworden ist, gab es eine perfekte Linie und gab es auch ein paar Abfahrten, die echt so ein bisschen so mit Grasnarbe waren. Wenn du da hinter so einem doch etwas langsameren Mann irgendwie hängen bleibst und vor dir attackiert eine Fahrerin, dann kann das Rennen für dich halt gelaufen sein. Oder du musst ein unglaubliches Risiko nehmen, um da vorbeizukommen. Und das dürfte eigentlich nicht der Fall sein. Ja,
genau. Sie hatte, die Sprachnachricht hörte jetzt dann gleich nach dem Abschnitt, dann auch noch gesagt, dass das Rennen in Vianden, in Luxemburg, da wohl echt nochmal so ein Best Practice für sie war zumindest, oder dass sie da auch dann mit den Fahrerinnen, mit denen sie gesprochen hatte, wurden die Elite-Frauen 30 Minuten vor den Elite-Männern quasi auf den Kurs geschickt, dass sie das für sich so aktuell fast als Best Practice wahrnimmt, ne, wenn man eben das Gesamtkonstrukt betrachtet, weil es geht natürlich dann auch darum, die Veranstalter können die Strecke nicht ewig lange sperren und man muss es irgendwie in einem gewissen Zeitfenster abhalten, dieses Rennen, und da hatte sie jetzt dann gesagt, dass das dann für sie so ein bisschen der Best Practice an der Stelle ist. Tatsächlich, nachdem sie dann irgendwie nach dem Rennen in Winterberg, wo es eine ähnliche Problematik gab, dann einen Brief an die UCI gab, der geschrieben wurde. Nachdem die UCI darauf nicht so wirklich eingegangen ist und auf eine Umfrage dann sich bezogen hatte, die wohl in einem ganz anderen Kontext stattfand, gab es dann jetzt wohl nochmal eine Annäherung an die UCI, oder wurde die UCI nochmal kontaktiert von denen, nachdem dann auch irgendwie die ganze das ganze Thema bei Instagram ein bisschen größer geworden ist und einige Fahrerinnen dann nochmal konkreter auf die UCI zugegangen sind. Und tatsächlich, das hatte sie mir dann nochmal bestätigt, setzen sich dann demnächst drei Fahrerinnen, das ist einmal Nicole Frayn, Wendy Osterwout und sie, mit der UCI zusammen und diskutieren dann nochmal das Thema Startprozedur. Auf jeden Fall gut und auf jeden Fall auch wichtig und schön, dass dann die Fahrerinnen dann Initiative ergreifen und dann anscheinend auch nicht locker lassen, die Veranstalter oder den Weltverband da in die Pflicht zu nehmen. Weil am Ende des Tages, wer weiß, wie so ein Rennen dann läuft, wie wenn man eben nicht, ne, oder wenn man halt eben nicht diese Lotterie hat, hinter welchen Age-Group-Fahrern ist man gefangen. Das ist halt einfach ein Riesenthema.
Ja. Das gleiche Problem war ja nicht in dem Ausmaß, aber auch bei der Männer-Elite, wo es um Podiumplatz ging, wo ich mir jetzt erinnern kann, dass da Magnus Baklaras auch gesagt hat, dass er dass die Überrundung da quasi Einfluss nahm auf den Rennverlauf. Wie gesagt, nicht in dem Ausmaß wie bei den Frauen. Aber es ist halt einfach ein generelles Problem und das wird nicht weniger. Wir vorne fahren immer schneller. Ich sage nicht, dass hinten nicht auch immer schneller gefahren wird, wie du ja vorhin auch schon gesagt hast. Ne? Du fährst, der Euro-Durchschnittsgeschwindigkeit wird auch immer höher. Aber wenn immer mehr Leute in diesen Sport natürlich reinkommen, kommen auch immer mehr sicherlich Unerfahrene dazu. Und das wird dann irgendwann wirklich zu einer unlösbaren Aufgabe. Und ich bin gespannt, wie man das langfristig lösen möchte, so dass es fair für alle zugeht. Das Einzige ist ja wirklich extrem lange Rundkurse, aber selbst hier, du hast halt einen fast 50 Kilometer langen schweren Rundkurs, aber selbst der hat nicht ausgereicht, um keine Überrundung zu haben, weil natürlich die Spreizung dann doch schon relativ groß ist, von ganz vorne nach ganz hinten. Und und ich hoffe, dass es da für die Frauen einfach in Zukunft eine bessere Lösung gibt, aber um ehrlich zu sein, ich bin da nicht so optimistisch, weil es, glaube ich, auch viele Veranstalter viele Dinge von diesen Sachen gar nicht umsetzen können. Ja, deswegen, oder nicht wollen, wie auch immer, weil es auch einfach an finanzielle Mittel gebunden ist, ich weiß es ja von einigen Veranstaltern, dass einfach der Zeitraum, in dem sie ein Radrennen stattfinden lassen können, schon limitiert ist. Und natürlich da das noch weiter in die Länge ziehst, um halt Raum zu schaffen. Ich bin gespannt. Ich hoffe, dass es eine Lösung gibt. Aber ich würde es auch in Frage stellen, ob die UCI wirklich sagt, das sind die fixen Regeln. Oder ob es einfach nur so ein informatives Gespräch ist. Die Frauen nennen quasi die Probleme, die sie sehen. Die UCI schreibt sich die auf und gibt eine Guideline raus. Aber es ist einfach auch nur ein Guide, der nicht zur Folge hat, dass man sich daran wirklich halten muss. Und ja, das siehst du ja gerade an den verschiedenen Formaten, die es einfach schon gibt unter den verschiedenen Veranstaltern.
Ja, ein Punkt.
Ja, hoffen wir mal auf das Beste.
Ja, ein Punkt, den ich auch noch echt sehr schade fand, war auch das Thema Übertragung. Also Übertragung war ja auch irgendwie sehr männerfokussiert und ja, das Rennen der Frauen wurde dann nahezu nur der Zieleinlauf gezeigt, nachdem die Männer dann schon durch waren. Ja, so dass halt die Frauen dann auch so im Broadcasting gar nicht so den Stellenwert halt eben hatten wie das Männerrennen. Ja, extrem schade und absolut verständlich, dass viele da sehr frustriert sind.
Und das Frauenrennen war da auf jeden Fall beim Kampf um den Sieg das spannendere Rennen. Also da ist auch um einiges mehr passiert als bei den Männern. Ja. Ah ja, das war ein weiterer Punkt, der dann natürlich auch wahrscheinlich schwer in der Umsetzung ist. Wenn du noch mit dem Motorrad zwischen den ganzen Age-Groupern plus den ganzen Fahrern durch die Gegend fahren musst. Also das ist halt, du kommst so ein Problem aufs andere und ich bin gespannt, welche Lösung sie da am Ende parat haben, damit es fair für alle zugeht und vor allem auch sicher.
Ja.
Ich würde auch sagen, dass viele Age-Grouper bis auf die paar, die muss ich einfach mal auch Idioten nennen, die Fahrer dann nicht durchlassen oder irgendwie auch noch beschimpfen, jetzt auch nicht irgendwie Bock haben, in gefährliche Situationen zu kommen mit 60, 70 oder wie alt man auch immer ist. Von daher ja, ist, glaube ich, Interesse aller, dass es da zu einer Lösung kommt.
Alright, dann hört ihr jetzt einmal kurz die Sprachnachricht von Hanne.
So, I raced 1 week ago the European Championships in the Elite category. For me personally, it wasn't a big success. I had really a bad day and it was just surviving until the finish line. But after the finish, my biggest disappointment wasn't my own result, but yeah, it was the way the lead woman race was organized. I will summarize it quickly. So we started 5 minutes behind the 70 plus man category. And already after, I think, 2 kilometers, we were catching up those riders. We were still in quite a big group. And it was very hectic. For example, on narrow sections, part of the group could overtake an age grouper, but the other part was stuck behind that age grouper. So there was a gap. We had to close a gap again. And this happened over and over and over again. I also saw a few crashes, both of elite riders and age group riders, because of all that overtaking. But I really want to say that most of the age group riders tried to move aside as quickly as possible, even it was also not easy for them to do it. But there are also age group riders that refused to let us through, shouted at us, and by doing that they created really dangerous situations. So for a huge part of the race, I was thinking more about finding gaps, avoiding crashes, than actually racing. And yeah, the most frustrating thing about all of this is that me and also a lot of other elite riders raised already our concerns with the organization beforehand. I personally sent an email after the race in Winterberg because there was a very similar start order, and there I crashed while trying to overtake an age grouper. And by that, I was worried that the situation at the Europeans would be even worse because there was yeah, there will be more participants, also a more technical course. So I sent an email to the manager of the UCI gravel races. In that email, I also suggested a few possible solutions. For example, that the elite woman can start 30 minutes earlier than the elite men, like they did at the UCI race in Vianden. And there it worked really well, for my opinion. Another suggestion I did was that the elite woman can start after the elite man or behind the youngest age group, and then followed by a gap of like 10 minutes after the elite woman, so they were not catched up immediately. But the answer we got was basically that this wasn't possible to organize for the local authorities, for the police, to close the course so long. In the mail that I got, they also referred to a survey they had done among elite women a few years ago. And that study, yeah, that survey showed that most of the women preferred starting behind all the men. But in my opinion, that survey was a bit out of context because it was done after the Gravel 150, which is a very fast and completely different type of course than we had at the Europeans. And yeah, there the woman had to start before all the age categories, and they were immediately catched up by very big and fast groups of men, which was also very dangerous. And also in the survey wasn't an option that says I would prefer to start 30 minutes before the other categories. So yeah, all the options were bad. So you don't have the option to say that we prefer to start 30 minutes or 1 hour before all the categories. So for me, that survey didn't really reflect the situation we had in Houffalize. And yeah, after my European Championship, I was really frustrated and angry. And that's why I decided to make that Instagram post. And yeah, I really never expected that it gets so many reactions. I received also a lot of messages of people and riders who had experienced the same things and also want that there will change something. And there is also good news. I have heard that the UCI is going to sit together with a delegation of elite women riders to have a conversation, talk together, discuss, and yeah, to look for solutions together. And I really hope that by doing that, something will change for the future races.
Genau, dann lass uns mal zu den restlichen kurzen Ergebnissen hier kommen, die wir jetzt in den letzten zwei Wochen dann noch hatten. Die EM haben wir gerade genannt, aber in der Zwischenzeit gab es noch UCI-Rennen mit De Wolf in Dänemark, das bei den Männern gewonnen wurde von Andreas Stockbro vor Frederik Dahl-Gustav und Rasmus Borg-Wallin. Ich habe Gustav Frederik Dahl, nicht Frederik Dahl, Gustav. Genau, meine Frau gewinnt Romy Kasper, meine Rose-Kollegin vor Elisa Cerny und Wendy Osterwood. Genau. Und dann war noch was? Da war noch The River. Kannst du gerne machen.
Genau, noch ein bisschen tiefer in die Ardennen als Houffalize, an der Grenze zu Frankreich, das letzte Rennen der Gravel World Series. Und Genau, da gewinnt, wer soll es wohl anders sein, Mats Wirtz Schmidt vor Celestin Guillon und Nils Bruhn wird Dritter. Vom 12. Platz, dem besten Deutschen, nämlich Piet Weinberg, haben wir jetzt noch eine kurze Audio zu seinem Rennen.
Hi, Besenwagenhörer, hier ist Piet vom Team Bergankunft. Ich bin gestern bei der River mitgefahren, beim 160-Kilometer-Rennen und es war meine erste Erfahrung bei der Gravel Earth Series. Und ich war echt positiv überrascht. Es war ein super Event. Es hat mir echt viel Spaß gemacht. Die Strecke war ziemlich abwechslungsreich. Im ersten Teil etwas flacher mit mehr Asphaltstücken. Und im zweiten Teil kamen dann die Höhenmeter mit eher technischeren Abfahrten. Das Feld hat sich ziemlich schnell geteilt in mehrere Gruppen. Ich war in der zweiten Verfolgungsgruppe und konnte mich da ungefähr 20 Kilometer vor Ziel rauslösen und bin dann mit dem französischen Meister lange zusammengefahren. Leider habe ich dann aber kurz vorm Ziel meine Kette verloren und somit auch den Anschluss zu ihm. Und so bin ich als 12. ins Ziel gerollt.
Yes, lieben Dank, Piet. Scheint auf jeden Fall auch echt ein harter Kurs gewesen zu sein. Ich kenne die Gegend so ein bisschen, bin da auch schon mal, glaube ich, vor 5 Jahren ein Gravel-Rennen gefahren oder Gravel-Event, Gravel-Rennen und hatte damals so viele Platten, dass ich aussteigen musste, weil ich kein Flickzeug mehr hatte, um die ganzen Platten zu flicken. Also auch echt eine extrem anspruchsvolle Region. Die Ardennen haben es auf jeden Fall in sich. Und genau, bei den Frauen gewinnt G. Schröers vor Larissa Herzog und Axelle Dubot-Prévost, was dann auch tatsächlich nahezu exakt der finale Stand der Gravel World Series ist bei den Frauen. Da ist nämlich G. Schröers auf Platz 1, Axelle Dubot-Prévost auf Platz 2 und Larissa Herzog wird da Dritte. Und bei den Männern gewinnt jetzt die Gesamtwertung Mats Wirtz Schmidt vor Hugo Drichot und Peter Wakocz wird da Dritter.
Genau. Dann gab es auf dem Radsektor dann doch jetzt noch einige Releases. Wir hatten ja letzte Folge, hatten wir das Rad von Riesel mal so ein bisschen besprochen. Jetzt sind dann auf einmal dann doch relativ viele Räder rausgekommen. Wie gehen wir das am besten an? Jetzt über jedes Einzelne im Detail sprechen muss man, glaube ich, nicht. Viele von den Rädern haben wir auch schon ewig gesehen, wie zum Beispiel das Faktor. Es gibt auch einen Namen dazu, das Elana. Ja, man hat das bei Petr Vakoč gesehen, bei Magnus Baklaris, bei der Wendy Osterwold ist das gefahren. Unglaublich viele Rennfahrer sind auf dem Teil schon unterwegs gewesen, das ganze Jahr über. Roman Bardet, sicherlich der bekannteste. Gab bis jetzt noch keinen Namen, jetzt haben wir den. Soll schnell sein, sieht auch schnell aus, zumindest was Windkanal-Tests angeht. Und genau, ich habe gar nicht so viele mehr Details zu dem Rad. Ich habe es natürlich auch schon mal hochgehoben und mir mal ein bisschen genauer angeguckt, weil das Ding ja schon eine Weile unterwegs ist. Ist auf jeden Fall, sagen wir so, interessant. So wie das Factor One, dieses krasse Straßenrad, was die haben. Wie ist deine Meinung dazu?
Ich hatte mir diesen relativ ausführlichen Testbericht von Escape Collective durchgelesen dazu. Das ist auf jeden Fall auch sehr interessant, wenn man sich jetzt so anschaut, was generell alles so rauskommt, dass sie mit dem Rad wirklich so all-in auf Aero gehen. Soll auch anscheinend echt extrem steif sein, der Rahmen, und auch gar nicht so leicht, irgendwie mit 110 Gramm für einen unlackierten Rahmen. Finde ich dann auch irgendwie im Gesamtbild von 1100 Gramm wiegt der Rahmen unlackiert. Ist auch irgendwie echt interessant. Faktor hat dann jetzt irgendwie damit das dritte Gravelbike im Portfolio. Das, was wir irgendwie letzte Folge schon gesagt hatten, dass wohl der Trend dahin geht, dass Hersteller ein Adventure und ein Race Gravelbike haben, treibt Faktor dann nochmal eine Ecke weiter, sodass sie ein Leichtgewicht Rennrad oder ein Leichtgewicht Gravel Racebike haben und ein Aero Gravel Racebike haben und noch ein Adventure Gravelbike haben. Ich finde es eigentlich eher so ganz interessant, wenn man es mit dem Scott Addict Gravel vergleicht, was jetzt auch rausgekommen ist oder nahezu gleichzeitig gelauncht wurde. Scott sagt so bewusst eigentlich das komplette Gegenteil. Sie gehen komplett all in auf Leichtigkeit und sagen auch, sie haben den Rahmen bewusst weniger steif gemacht, um einfach irgendwie mehr Komfort in den Rahmen rein zu verpacken, wenn man jetzt so mal die ganzen Komponenten wie Reifen, die schon Komfort bringen, außen vor lässt. Also ich finde es eher aus der Perspektive ziemlich interessant, dass man da anscheinend irgendwie auch so verschiedene Ansätze sieht. Bin ich auch gespannt, irgendwie wie die Fahrer es dann nutzen, ne? Ob man dann irgendwie die Faktor-Bikes dann auch von den jeweiligen Fahrern vielleicht auch mal bei unterschiedlichen Rennen im Einsatz sieht, wenn es mal ein bisschen bergiger wird, dann doch das leichtere. Denn ich glaube nicht, dass das Sarana ist. Ich meine, das Sarana ist das Adventure Gravel Bike. Aber dann eben das leichte Gravel Race Bike bei eher bergigen Rennen sieht und das Elana dann echt bei den super, super schnellen Rennen. So ein bisschen wie das Ridley Kenzo Fast. Ja, die Bikes auch alle, glaube ich, mit 57 und 58 mm Reifenfreiheit jetzt rausgekommen. Also da scheint es auch echt hinzugehen in 2.1er und 2.2er Mountainbike Clearance.
Und was ich auch kurz einwerfen möchte, ist, was bei dem Faktor da interessant ist, um halt diese Race Position irgendwie auch hinzubekommen, ne, dass du jetzt nicht so einen riesen Stack hast und so, musst du euch die Bildfotos machen. Und der hat extrem viel Reifenfreiheit seitlich, aber nach oben gar nicht so viel. Das heißt, nach oben, wenn er jetzt zum Beispiel irgendwie anbauend Schlamm und sowas, müssen die auch schon extrem downsizen, um halt eine tatsächliche Clearance nach oben auch zu haben. Weil der Rahmen halt in die Breite, oder die Gabel in die Breite extrem gebaut ist, aber nicht in die Höhe, was die Clearance angeht. Das fand ich auch ein interessantes Konzept, ist mir damals direkt auch bei Tracker aufgefallen. Aber ja, irgendwo musst du es ja hinbekommen, dass du diese OS-Geometrie auch nicht umgesetzt bekommst, ne? Ohne dann irgendwie, halt wirklich mit Negativvorbauten arbeiten zu müssen, bei so einer extremen Reifenbreite.
Ja. Speaking of Geometrie, ein Punkt, der mir auch noch echt aufgefallen ist, weil ein Kumpel von mir auch überlegt hatte, sich das Kanso, das Ridley Kanso Fast zu kaufen, dass die Geometrie, wir hatten ja in der letzten Folge so ein bisschen unser Wunschrad zusammengestellt, und wir hatten beide, glaube ich, gesagt, okay, eigentlich hätten wir gerne einfach eine Rennradgeometrie und ne, nicht übermäßig viel Reach, wie das mal der Trend war, so dass man in Richtung Mountainbike-Geometrie geht. Und jetzt sind irgendwie sowohl Ridley als auch Factor mit relativ langem Reach an den Start gegangen, dass ich mich doch irgendwie wieder frage, okay, sind wir wieder so Full Circle Moment zu, keine Ahnung, vor 3-4 Jahren, als die Gravel Bikes alle ein bisschen länger geworden sind. Aber es scheint, oder ich glaube, es ist ein bisschen dadurch wettgemacht, dass die Sitzwinkel generell sehr viel steiler geworden sind, man dadurch weiter vorne auf dem Rad sitzt und der Reach dadurch naturgemäß länger werden muss, einfach, weil der Reach ja vom Tretlager ausgemessen wird und nicht vom Sattel. Und dass man sich dann eben durch wieder kürzere Vorbauten dann wieder ein bisschen mehr Agilität reinholt und nicht diese 130 oder 140 mm Vorbauten fahren muss, wie man es dann halt echt sehr, sehr häufig gesehen hat in den letzten Jahren.
Ich weiß, also ich habe jetzt zu wenig Ahnung davon, aber braucht man nicht auch zum Beispiel einen gewissen wie nennt man das, von Achse zu Achse?
Wheelbase, also Radstand?
Wheelbase, was dann ja auch quasi Reach beeinflusst, also im gewissen Maße, dass, um halt diese Reifenbreite wirklich irgendwie auch verarbeiten zu können, das ist ja fast so in die Richtung gehen musst, weil du musst der Höhe aufbauen, weißt du? Also du musst ja vorne im ja, keine Ahnung, vielleicht denke ich das auch gerade falsch, aber irgendwie, ja, also ich meine, 32 Zoll wird ja noch krasser. Also es ist ja, weil sonst, wenn du ja nicht in die Länge gehen würdest, hättest du ja sonst irgendwann das Vorderrad so quasi am Kettenblatt, also so, jetzt mal so übertrieben, weil die Reifen natürlich auch extrem aufbauen. Wenn du 57er Reifen nimmst, das ist schon krass, ey. Aber vielleicht denke ich da auch gerade einfach komplett falsch. Wie auch immer. Aber ja, genau, bei Scott Addict, die haben auch halt geschrieben, dass sie gar nicht unbedingt den Rennfahrer irgendwie ansprechen sollen, halt den normalen Gravelfahrer. Zumindest hatte ich das rausgelesen aus den Sachen, die ich dazu finden konnte. Was dann irgendwie interessant ist, dass Ridley Kenzo Fast, es ist ja auch schon eine Weile unterwegs, also es ist jetzt auch irgendwie ein Trend, den man schon länger beobachten kann, dass so diese Räder ultra lange, bevor man sie überhaupt kaufen kann, schon unter den Hintern von vielen FahrerInnen zu finden ist. So halt eben auch dann das Canyon, was jetzt irgendwann dann auch mal rauskommt. Und da hast du vorhin so was Schönes gesagt. Magst du es nochmal wiedergeben?
Yes, also wir nehmen heute am 7. September auf und ja, jetzt in der vergangenen Woche kamen diese ganzen Bikes raus, die wir gerade genannt haben, und anscheinend ist dann ist so mein Take, meine These, dem Canyon Marketing Department vielleicht so ein bisschen ja, ein bisschen schwitzige Hände bekommen und haben dann jetzt irgendwie heute auf allen möglichen Kanälen und mit allen möglichen Fahrerinnen und Fahrern dann das Announcement gegeben. Ach, übrigens, in 10 Tagen, also am 17.09., kommt auch unser neues Grail, also unser neues Race Gravel Bike raus. So nach dem Motto, ey, stattet euch mal nicht bei der Konkurrenz aus, sondern wartet noch, bei uns ist es auch in der Pipeline, weil es war gefühlt jetzt irgendwie die längste Teaser-Phase aller Zeiten in allen Kategorien. Also das Rad ist ja schon wirklich unfassbar lange hier und da zu sehen.
Und es wurde ja auch schon ausgestellt auf Messen.
Stimmt.
Ohne ihm irgendwas dazu zu sagen.
Ja.
Das war schon weird. Und ich kann mich noch erinnern, wie vor Trucker haben sie ja dieses eine für Freddy Orbit, dieses silber glänzende Rad irgendwie rausgebracht, quasi. Hm. Und alle wussten aber schon, dass die am nächsten Tag bei dem Rennen einfach ein ganz anderes Fahrrad fahren. Also die haben vorher quasi so ein bisschen Bass versucht zu generieren mit diesem Special-Lackierung. Aber ja, alle hatten halt schon dieses andere Rad gesehen, was die morgen fahren werden. Ja, das war auch ein bisschen lustig. Aber ja. Und in dem Zuge hat man natürlich den, ich glaube, der ist nicht nur Ambassador, ich glaube, der ist sogar auch Investor. James, nee, warte mal, LeBron, ey, ich sag ja mal falsch rum, James LeBron oder LeBron James?
LeBron James, ne? Genau.
Ja, richtig so rum. den haben dann 32 Zoll, was ist das, ein Grizzle?
Ein Grizzle.
Grizzle, ja. 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 Hat man dem gebaut?
Was bei ihm normal aussieht. Also bei ihm sieht es irgendwie nach 26 oder 27,5 Zoll aus. Ich weiß nicht genau, wie groß er ist, aber sieht auf jeden Fall, ich habe es auch erst auf den zweiten Blick erkannt, dass es tatsächlich ein 32 Zoll Rahmen ist. Ah jo, wie groß ist der gute? 2,06 Meter. Und bei ihm sieht's proportional aus. Und das ist auch irgendwie dann, glaube ich, der ganz, vielleicht der Use Case oder einer der Use Cases, den wir dann in der Zukunft sehen werden. Dass gerade für größere Fahrer, es gab ja auch mal die Zeit, wo gerade bei Frauenbikes oder Bikes in kleinsten Größen 27,5 verbaut wurde, dass dieses, ja, so größenspezifische Laufradgrößen dann echt nochmal so ein kleines Comeback feiern mit 32 Zoll. Ist auf jeden Fall auch gar nicht so wenig, ja, Arbeit dafür, so eine eigene, weil es auch ein Carbonrad ist, dafür eine eigene Mold anzufertigen für so ein Carbonrad. Also scheint auf jeden Fall dann an der Stelle auch schon relativ fortgeschritten zu sein, was den Rahmenbau angeht.
Ja, sowas kann man Soft Launch nennen. Oder?
Ja, auf jeden Fall.
haben sie jetzt der Practice schon da drin, haben sie ja dieses Jahr schon ein paar Mal gemacht mit Soft Launches.
Ja.
Von daher wird da wahrscheinlich irgendwas kommen bald. Ja. Aber mal gucken, was wir in den nächsten Wochen noch sehen. Ich glaube, mir ist jetzt gerade auch dann kein weiteres Rad im Kopf, das schon rumfährt und noch nicht released wurde. Bis auf das Canyon, das kann man jetzt noch nicht kaufen, aber es kommt ja bald. Und sonst, glaube ich, der Rest ist dann jetzt auch offiziell mal vorgestellt worden, würde ich sagen.
Ja.
Ja. Dann, ja. Ah ja. Was steht bei uns noch so an? Wenn wir jetzt aus der Technik-Ecke wieder rausstolpern.
Soll ich loslegen? Bei mir ist überschaubar, eigentlich. Also das Einzige, was...
Bei mir auch.
das Einzige, was ich auf dem Plan habe, ist aktuell, also was auch fix ist, ist Löwen. Heißt dieses, das ist ja eins der ersten Rennen für 2027. Für die WM.
In 2026.
Genau, quasi in 2026, aber schon geltend für die 27er Saison. Das ja auch so in der Ecke Richtung Brüssel stattfindet, in Teilen auf dem WM-Kurs von letztem Jahr. Und wir haben tatsächlich in unserer Freundesgruppe 10 Leute, die das Rennen fahren. Und wir haben noch nicht mal richtig groß rumgefragt. Also ich glaube, wir können mit einem kleinen Reisebus da anreisen und uns so ein Schloss mieten. Ich habe mega Bock auf das Rennen. Also irgendwie echt so, es ist, glaube ich, so ein Schweinerennen, wenn es so richtig schnell ist, und wird, glaube ich, auch hart ausgefahren. Ich glaube, es ist so ein bisschen die... die WM des kleinen Mannes. Ist ja auch am selben Tag, oder zumindest ist es am selben Wochenende? Ist es am 18. Am
18. Nee, ich glaube eine Woche später, oder? Eine Woche später.
Okay, dann ist
genau, eine Woche später.
Genau, dann ist es für alle Leute, die sich keine Flugtickets leisten können oder wollen oder die Quali nicht gepackt haben, dann nochmal die Gelegenheit, die Spätform zur Schau zu stellen. Und ich muss sagen, habe ich auch auf jeden Fall echt ziemlich Bock drauf. Bin aber irgendwie jetzt so gegen Ende der Saison auch echt nochmal heiß auf Rennen. Also falls irgendjemand so kleinere Rennen hat. Ich hatte jetzt irgendwie gesehen, es gibt nochmal Niederrhein-Gravel im Dezember ein Rennen, so Richtung holländische Grenze.
Im Dezember?
6. Dezember, ja. Ich glaube, in der Ecke, ich darf jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube, entweder im Reichswald oder im Brachterwald, was zum Teil so ein bisschen so ein altes Munitionsdepot ist, so ein alter, ja, nicht Truppenübungsplatz, aber zumindest dazu umgebaut. Da hätte ich auf jeden Fall echt Bock drauf. Und vielleicht, falls da noch irgendjemand Inspiration hat, weil der Kalender, auch so was die kleineren Rennen angeht, ist ja mittlerweile echt unübersichtlich geworden, hätte ich auf jeden Fall Bock drauf. Ich hatte auch überlegt, ob ich das Rennsteig-Gravel fahre. Hat jetzt mit dem Urlaub leider nicht ganz gepasst. Aber ja, ansonsten bin ich auch mittlerweile fast schon ein bisschen heiß auf Cyclocross wieder. Also irgendwie stellt sich bei mir gerade so ein End-of-Season Bock ein, was das Rennenfahren angeht. Wie schaut's bei dir aus?
Also ich finde es eher schade, dass die Saison bald vorbei ist.
Voll.
Er ging jetzt doch schneller als gedacht, um echt zu sein. Aber ja, ich fahre jetzt noch Sea Otter nächste Woche Samstag in Girona und dann fliege ich auch schon zu WM. Also ich fahre nur noch 2 Rennen. Und das finde ich tatsächlich echt ein bisschen schade, weil dadurch, dass diese EM halt rausgefallen ist und ich da einfach nicht, ja, nichts wirklich machen konnte, fehlt mir das, ja, das fühlt sich alles gerade so ein bisschen nicht richtig an. Also alles zu schnell zu Ende.
So, weißt du? Unvollendet, ne?
Ich glaube, wenn ich die EM hätte fahren können, ich glaube, dann hätte ich jetzt ein anderes Gefühl. Aber so traue ich dir ein bisschen nach und jetzt irgendwie noch andere Rennen reinschieben, macht keinen Sinn, einfach auch vom Training her, weil ich werde die WM schon so gut wie möglich auch vorbereiten. Und nach der WM bleibe ich halt drüben für Urlaub, wenn ich schon mal da bin. Das heißt, ja, ich komme halt dann auch wirklich ohne Form zurück und dann hier noch irgendwas zu fahren, dann macht dann auch keinen Spaß. Ja, das ist dann jetzt relativ zeitnah vorbei, leider.
Wann geht's? Das ist
wirklich traurigerweise, muss ich sagen.
Ja, wann geht's nach Girona jetzt die Woche?
Nächste Woche Donnerstag fliege ich. 2 Tage vorher. Und komme dann sonntags wieder zurück. Ja.
Nice,
kurz. Aber ich habe doch Bock drauf. Das Rennen ist mega kurz dieses Jahr. Irgendwie. Also, das ist somit das kürzeste Rennen, was ich wahrscheinlich dieses Jahr fahren werde. Und das ist ja auch mal gut besetzt, so mit ein paar World Tour-Fahrern. Mhm. Aus irgendwelchen Gründen kommen die da alle hin. Ja, ich bin mal gespannt.
Jo. Ich glaube, dann haben wir es für die Woche, oder?
Yes. Genau, würde ich auch sagen. Dann nochmal Glückwunsch an alle GewinnerInnen. Und ja, Simon, und dir noch einen schönen Urlaub. Kommando Lieben Porsche, sage ich da nur.
Und ja, der wird fleißig genutzt hier.
Ja. Und genau, dann hören wir uns alle wieder in 2 Wochen. Und ja, bis dahin eine noch schöne sonnige Zeit hoffentlich.
Danke, danke. Und genau, nochmal Glückwunsch an alle GewinnerInnen der Challenge. Lieben Dank an Schwalbe. Wie gesagt, wir treten in Kontakt mit euch und hoffen, ihr habt eine gute Zeit mit den Reifen.
Genau. Bis dann. Ciao.
Ciao.